Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker von Tichys Einblick am 1. Mai. Deutschland soll ja umgebaut werden, hören wir bis zum Überdruss. Also Autos raus, Kraftwerke raus, Heizungen raus, leider noch nicht Ampel raus. Und jetzt müsse das gesamte Erdgasnetz raus. Das hat auch bereits der frühere Staatssekretär Greichen gesagt und Habeck betont das ebenfalls. Und klar, dass auch eine Claudia Kempfert streut, Gasnetze stilllegen und zwar jetzt, sonst werde es teuer. Woher dann die Energie kommen soll, weiß auch sie nicht. Die ersten konkreten Schritte hören wir jetzt aus Augsburg, wo die Stadtwerke in Anschreiben an Kunden deutlich machen, dass Erdgasnetze ein Auslaufmodell seien. Wir haben bei Tichys Einblick darüber berichtet. Christian Rieck ist Professor für Finanzwesen in Frankfurt, ist seit langem Autor bei Tichys Einblick und füttert seinen YouTube-Kanal mit Themen der Spieltheorie. Herr Rieck, was läuft denn dort ab? Soll jetzt die Infrastruktur hierzulande völlig zerstört werden, ohne dass eine Alternative vorliegt?
Naja, das weiß man natürlich nicht so ganz genau. Also die entsprechenden Stellen sind natürlich immer gleich dabei zu dementieren und zu behaupten, die Bild-Zeitung habe da komplett übertrieben. Was wir erstmal wissen, ist, dass es tatsächlich einen Brief gegeben hat an einzelne Kunden in Augsburg, wo gesagt wurde, übrigens, wir legen unsere Gasnetze schrittweise still und es könnte sein, dass sie auch mit davon betroffen sind und demnächst kein Gas mehr kriegen. Man sollte sich das nicht so vorstellen, dass da riesengroße Bagger kommen und die ganzen Netze rausreißen. Aber was natürlich passiert ist, dass erstmal immer weniger Leute an den Netzen dann dranhängen. Ist ja klar, die werden sozusagen weggegrault, wird denen gesagt, passen Sie auf, in ein paar Jahren ist da nichts mehr, dann hauen die ab. Und dann ist der nächste Schritt, dass gesagt wird, naja, tut uns leid, jetzt ist das Netz für die paar Leute, die dran sind, leider viel zu teuer geworden. Und im darauffolgenden Schritt wird gesagt, naja, jetzt haben wir es nicht mehr gewartet und was ein Pech, jetzt ist es kaputt und wir können es auch nicht mehr reaktivieren. Ja, also das ist so der erwartete Ablauf.
Jetzt baut man ja ein komplettes Gasnetz nicht mal so eben nebenbei auf, sondern das ist ja ein Jahrhundertprojekt und gehört zur wichtigen Infrastruktur eines Landes. Will man die jetzt zerstören?
Also ich kann nicht in die Köpfe reingucken, was jemand zerstören möchte. Aber was wir jedenfalls erstmal sagen können und wissen ist, das Netz ist einfach wirklich sehr alt, ist über sehr lange Zeit hinweg gewachsen. Und so etwas hat dann immer die Eigenschaft, auch, sagen wir mal, eine sehr ausgetüftelte Struktur zu bekommen. Also so ein Netz kann man nicht einfach so am Reißbrett planen oder so etwas, sondern das ist etwas, in dem es eben über langen Zeitraum hinweg wächst, sorgt es dafür, dass sich so eine Art Symbiose bildet zwischen den Kunden und den Versorgern. Und das ist etwas, was extrem hohe Vorabkosten verursacht. Also so etwas aufzubauen, verursacht erstmal Kosten, bevor man überhaupt den ersten Nutzer richtig dran anschließen kann. Und das ist eine sehr spezielle Kostenstruktur. Die sorgt eben dafür, dass wenn so etwas einmal da ist, der Betrieb relativ billig ist, der Aufbau aber sehr teuer. Und es ist klar, das ist natürlich für jedes neu entstehende Netz erstmal so eine Art Dorn im Auge. Also ein schönes Beispiel dafür ist Transrapid. Ja? Als man damals den Transrapid neu mit aufbauen wollte, das Netz dafür mit aufbauen wollte, gab es einfach das Problem, dass es schon ein anderes bestehendes Netz gegeben hat. Und es ist klar, dass so ein neues Netz dann immer erstmal erhebliche Nachteile hat, weil das andere eben Netzwerkeffekte aufweisen kann. So heißen die Dinger auch. Ja, sind positive Effekte nach außen hin. Ja, das heißt also dadurch, dass das Netz ausgeprägt ist, zieht es sozusagen noch weitere User an. Und um aus so etwas rauszukommen, hat man natürlich ein Interesse daran, also ein neues Netz aufbauen will, das alte erstmal ja, unattraktiv zu machen. Man entwertet damit aber eben eine sehr hohe bestehende Infrastruktur, die schon diese Vorabkosten hinter sich hat und muss dann neue Vorabkosten aufwenden, was dann einfach extrem teuer werden kann.
Und vor allem muss man doch den Aspekt der Versorgungssicherheit betrachten. Wie sinnvoll ist es denn, ein funktionierendes System einfach abschalten zu wollen, ohne dass man ein anderes hat, das bereits funktioniert?
Klar, das ist immer die Sache, also man spricht da ja auch gerne vom Formatkrieg. Ja. Man kennt solche Sachen durchaus von anderen Bereichen, also zum Beispiel bei DVDs kannte man sowas, ja, als dann Blu-ray irgendwie kam, solche Sachen. Das ist so, dass solche Netze dann plötzlich umspringen. Also es gibt irgendwann einen Punkt, da wird das eine Netz unattraktiv und das neue wird attraktiv. Das ist aber normalerweise, braucht man erstmal eine relativ lange Vorlaufzeit und sehr hohe Kosten, die man aufwenden muss, damit dieses neue Netz überhaupt eine Chance gegen das andere hat. Und das macht man in aller Regel nur dann, wenn es auch ganz erhebliche primäre Vorteile hat. Ja, also zum Beispiel die Blu-ray, da war das eben so, die konnte eben wesentlich mehr Daten speichern. Deshalb hatte die eine echte Chance, sich dann früher oder später gegenüber dem anderen System durchzusetzen. Ja, das andere System komplett zu verdrängen, zumal es da ja auch noch abwärtskompatibel war, das haben wir jetzt hier nicht. Ja. Solche Dinge muss man halt auch mal mit bedenken. Und die führen letztlich dazu, dass beim Aufbauen des neuen Netzes letztlich zwei Möglichkeiten hat, nämlich entweder sehr viel eben das neue Netz reinzustecken und dann sehr hohen Vorteil damit zu liefern, oder das andere Netz, tja, mehr oder weniger zu zerstören, unattraktiv zu machen, damit diese positiven Netzwerkeffekte aus Sicht der Kunden verschwinden.
Dahinter stecken ja immer Industrieinteressen. Ich darf an den ursprünglichen Formatkrieg im Stromversorgungssystem erinnern, nämlich zwischen Westinghouse und Edison. Dort ging es darum, welche Technik soll das amerikanische Stromnetz bekommen, Wechselstrom oder Gleichstrom? Und beide kämpften mit sehr harten Bandagen um die technologische Vorherrschaft. Das wird ja auch immer von wirtschaftlichen Interessen bestimmt.
Klar, das ist so. Also wenn man am Ende derjenige ist, der Zugriff auf ein solches, auf seine Netzinfrastruktur hat, hat man einen wesentlichen Vorteil. Wir brauchen übrigens gar nicht unbedingt zu Edison zu gehen in Amerika. Das gibt's durchaus oder gab es auch eine lange Zeit in Deutschland, dass auch schon früher mal Gas- und Elektronetze in Konkurrenz zueinander gestanden haben. Also in Häusern beispielsweise. Also in Häusern gab es ja durchaus eine Zeit lang, dass auch dort ein Gasverteilnetz parallel zu dem Elektroverteilnetz war. Und irgendwann mal wurde dann Gas plötzlich unmodern, wurden auch, weiß ich, Sicherheitsaspekte angeführt und so. Ja, wurde dann gesagt, die Dinger können explodieren. Ne? Und auf die Art und Weise wurden dann plötzlich die Gasnetze tatsächlich in den Häusern damals wirklich physisch rausgerissen. Also wahrscheinlich jetzt anders als hier, aber die wurden damals physisch rausgerissen, so dass man die gar nicht mehr verwenden konnte. Ja, und dann hatte man eben auf einmal auch gar nicht mehr die Möglichkeit, zum Beispiel mit Gas zu kochen. Ja, also solche Formatkriege haben wir tatsächlich auch in der Weise gesehen. Bei dem in Amerika muss man natürlich bedenken, ein Gleichstromnetz hat wesentliche technische Nachteile. Also man kann da nicht leicht umspannen. Ja, das heißt also, der Transport über größere Entfernungen her wird ein bisschen schwierig, wenn man das mit niedriger Spannung macht. Oder im Haus wäre es ein bisschen schwierig, wenn man das mit sehr hoher Spannung machen würde. Also daher war das zwar schon ein Formatkrieg, es war aber einer, der damals auch, sagen wir mal, stark technisch eigentlich bedingt schon klar war, wer diesen Formatkrieg wohl gewinnen würde.
Welche Interessen stecken denn jetzt dahinter, wenn gesagt wird, die Erdgasnetze müssen herausgerissen werden? Also jetzt nicht nur in Augsburg, aber welche Interessen stecken denn jetzt vermutlich dahinter?
Also ich weiß nicht, ob ich die Prämisse dieser Frage so ganz akzeptiere. Aber wir können mal fragen, wer es denn theoretisch schön finden könnte. Und da ist es natürlich so, dass eine solche Entscheidung zukünftige Regierungen bindet. Also ja, stellen wir uns einfach mal vor, wir hätten jetzt, weiß ich, in ein paar Jahren einfach eine neue Regierung und die sagt, ach, eigentlich finden wir dieses Heizungsgesetz ein bisschen blöd, wir würden gerne wieder zurück. Dann könnten die das natürlich jederzeit machen, wenn Gasnetze noch da wären. Hätten wir Gasnetze verhindert, also hätten wir dafür gesorgt, dass sie tatsächlich stillgelegt werden, vielleicht auch unbrauchbar gemacht worden sind, also sagen wir mal aktiv oder passiv unbrauchbar gemacht worden, dann würde das dafür sorgen, dass man auch gar nicht mehr den Weg zurückfinden würde, sozusagen die Brücken hinter sich abbrennen. Und daher ist relativ klar, dass wenn jetzt jemand verhindern möchte, dass es jemals wieder in eine andere Richtung geht, der sich natürlich sehr stark darüber freuen würde, wenn jetzt tatsächlich irreversibel solche Gasnetze stillgelegt werden.
Das heißt also, es soll so etwas wie verbrannte Erde hinterlassen werden.
Das klingt alles mal so sehr absichtsvoll. Also man muss sich hier vorstellen, wir haben ja schon so verschiedene Stufen. Ja? Also es ist ja nicht so, dass jetzt einfach, weiß ich, ein Bundesministerium für Schnick oder Schnack einfach direkt bis zu jedem letztlichen Energieversorger durchregieren könnte. Also so einfach ist die Welt ja auch wieder nicht. Aber wir müssen uns natürlich fragen, wer findet am Ende sowas eigentlich gut? Und wer findet es schlecht? Ja, klar, das sind die Fragen, die man stellen muss. Und man muss natürlich auch sehen, dass ein Versorger beispielsweise obendrein nochmal eigene Interessen hat. Also wenn er beispielsweise weiß, aus politischer Richtung ist es gewollt, dass man ein neues Netz aufbaut, dann ist es klar, dann wäre es für ihn natürlich eine teure Doppelstruktur, ein altes Netz aufrechtzuerhalten. Und wir merken, dass es hier sozusagen sanften Druck aus verschiedenen Richtungen geben kann, was dann im Resultat dazu führt, dass wir eben plötzlich diese Irreversibilität erreicht haben.
Was wäre denn sinnvoll zu tun? Sie plädieren für Technologieoffenheit.
Technologieoffenheit ist hier immer erstmal ein guter Ansatz. Also wenn wir so etwas haben, wie dieses Argument, dass Doppelstrukturen plötzlich sehr teuer würden, dann sehe ich immer nicht so ganz richtig ein, warum man denn das bereits vorzeitig, zum Beispiel in diesem Fall, stilllegen sollte. Ja, also sollte man nicht einfach diesen Punkt abwarten, bei dem wir wirklich merken, oh, jetzt ist das Gasnetz zu teuer geworden für die Leute, die noch dranhängen. Jetzt müssen wir uns mal langsam überlegen, ob wir tatsächlich vielleicht an der einen oder anderen Stelle was stilllegen oder es aber aufbewahrend stilllegen. Ja, also ganz einfach so erstmal sozusagen abklemmen die Leute, ja, weil es eben wirklich zu teuer geworden ist, aber darauf achten, dass man vom Prinzip her zurück kann. Mit der Technologieoffenheit, das halte ich für etwas extrem Wichtiges, weil wir ja nie wissen, was die Zukunft bringt. Also wenn wir jetzt einfach die ganze Zeit davon ausgehen, also auf jeden Fall ist Elektrizität die Zukunft, dann kann es sehr gut sein, dass das vielleicht ein Holzweg ist. Wir müssen was anderes bedenken. Wir müssen bedenken, dass wenn wir eines von zwei Netzen stilllegen, die Gesamtkapazität der Netze ja auch zurückgeht. Und das ist keine Kleinigkeit. Also wenn wir uns mal ansehen, wie viel Energie transportiert werden kann über Gas oder Elektronetz, dann ist es im Augenblick so, dass dort der größere Teil der Energie über die Gasnetze transportiert werden kann. Also zumindest in großen Teilen ist das so. Und wenn das einfach so wegfällt, dann müsste man ja simultan dazu das Elektronetz gleichzeitig auch entsprechend mit ausbauen. Und das ist eine Sache, da bin ich im Augenblick eher noch misstrauisch, ob das wirklich funktioniert. Und Gnade uns Gott, wenn das eine Netz dann tatsächlich plötzlich nicht mehr funktionieren sollte und das andere noch nicht bereit ist. Also schon von daher würde ich sagen, nicht nur Technologieoffenheit, sondern einfach auch Sicherheit ist ein wesentliches Argument dafür, dass man hier eine gewisse Redundanz über längere Zeit hinweg aufrechterhält.
Das hatten wir die ganzen letzten Jahrzehnte in der Bundesrepublik. Wir hatten sowohl eine Gasversorgung, eine Elektrizitätsversorgung und Wärmeenergietransport über Kohle, Öl und Gas. Das war ja eigentlich sehr sinnvoll.
Ja, also ich finde Redundanzen immer eine sehr sinnvolle Angelegenheit, weil, wie gesagt, ja, es kann ja auch passieren, dass ein Netz aus irgendwelchen Gründen zusammenbricht. Dann hat man zumindest zu gewissem Grad noch die Chance, das andere Netz benutzen zu können. Ja, also es wird natürlich schwierig, wenn das Elektronetz weg sein sollte, dass man das Gasnetz noch benutzt. Aber umgekehrt ist es schon eine Sache, dass das Elektronetz einzeln noch zum Beispiel, weiß ich, zum Heizen oder sowas im Winter zumindest teilweise verwendet werden könnte. Also wie gesagt, ich bin großer Freund davon, dass man Redundanzen in solchen Systemen drin hat und dass man sich möglichst lange Möglichkeiten offen hält. Es ist klar, irgendwann mal führt es bei solchen Netzwerkeffekten immer dazu, dass ein System in die eine oder in die andere Richtung kippt. Aber irgendwann kann eben eine relativ lange Zeit sein. Ich glaube, was wir im Augenblick in der Politik für einen Fehler beobachten, ist, dass die alles auf einmal wollen. Ja, und das geht nicht. Also man kann sich viele schlaue Sachen einfallen lassen, aber man kann nicht immer von heute auf morgen plötzlich den Schalter umlegen und sagen, so, ab jetzt ist alles ganz anders und wir verbieten jetzt einfach mal das, was die letzten 100 Jahre gelaufen ist. So funktioniert das nicht. Und es ist auch dieses überhebliche Denken der heutigen Politik, was dahinter steht, die sich eben immer vorstellen, sie wüssten ganz genau, was die Zukunft bringt. Aber die Zukunft hat da völlig ihre eigenen Pläne. Ja? Das können wir so nicht vorhersehen. Und deshalb müssen wir eben bewährte Methoden des Umgangs mit der Zukunft, müssen wir einfach anwenden. Dazu gehört eben tatsächlich solche Dinge wie Technologieoffenheit und möglichst lange Redundanzen.
Ja, niemand weiß eben im Vorhinein, welche Technologie setzt sich durch. Das war so bei der Einführung des Automobils. Das Pferd wurde abgelöst, dann kamen die Elektroautos, die waren ja zuerst da, und dann kamen die Verbrenner und die Elektroautos fielen hinten über, weil die Reichweite der Batterien nicht so lang war. Haben denn Ingenieure, haben denn die Politiker nichts daraus gelernt?
Naja, eine Frage der Ingenieure ist das ja nicht. Also, das ist ja immer so ein Zusammenspiel von verschiedenen Größen. Also, jedes System dieser Art verlangt ja auch immer nach einer gewissen Infrastruktur. Und die Dinge bedingen sich gegenseitig. Wenn man aus Kundensicht drauf guckt, muss man sich ja zwei Sachen fragen. Man muss sich einmal fragen, welchen Vorteil hat dieses System für mich selber, also diese eine spezielle Technologie? Und wie stark wird die Verbreitung sein, so dass ich möglicherweise davon eben auch positive oder negative externe Effekte mit abbekomme? Das sind die Sachen, ja. Und da versucht man als Konsument normalerweise vorherzusehen. Zum Beispiel, welches System sich durchsetzen wird, über welchen Zeitraum hinweg sich das durchsetzen wird und so weiter. Und ich denke, wir können im Augenblick, wenn wir das einfach mal tatsächlich technologieoffen betrachten, können wir uns relativ sicher sein, dass der relative Anteil von beispielsweise Heizungen mit Strom zunehmen wird gegenüber dem Heizen mit Gas. Wenn wir das System völlig sich selbst überlassen und solche Netze auch parallel aufrechterhalten, dann glaube ich aber nicht, dass das in extrem kurzer Zeit passieren würde, sondern wir sprechen dann eher von Jahrzehnten. Das liegt zum Beispiel einfach daran, dass auch bestehende Heizungen, die wir haben, ja eine typische Nutzungsdauer von 20 bis 30 Jahren haben. Ja, das heißt also, die wälzt man nicht einfach mal sofort um, sondern die bleiben eben eine ganze Zeit lang bestehen. Und wir haben damit also relativ lange Phasen, in denen nicht zu 100% klar ist, was passieren wird, in denen aber sich eine ganz klare Tendenz abzeichnet. Und normalerweise ist da sozusagen die Weisheit der Massen wesentlich besser als die Weisheit der wenigen, nämlich der wenigen Politiker. Nämlich, weil wenn jeder Einzelne ein Interesse daran hat, sich Gedanken zu machen, was passiert denn jetzt eigentlich die nächsten 20 oder 30 Jahre, dann ist das, was man damit als Zukunftsvorhersagen hat, eben normalerweise relativ dicht an dem, was man auch tatsächlich erleben wird. Und daher würde ich ganz klar hier auf eben diese Weisheit der Massen setzen. Ja? Einfach angucken und sagen, ja, welche Vorteile sehen die einzelnen Leute in den verschiedenen Systemen? Wie sehen die auch, dass sich was verbreitet und es davon eben abhängig machen, wann ein solcher Zeitpunkt gekommen ist, wann solche Netze tatsächlich umgeschaltet werden müssten. Ich muss übrigens dazu sagen, es gibt manchmal durchaus Situationen, wo auch Netze parallel bestehen bleiben. Das ist natürlich teurer, ist klar, wenn man Parallelnetze hat, aber wenn die Vorabkosten ja schon im Wesentlichen erbracht worden sind, ist das vielleicht gar nicht so unbedingt teuer oder nicht exorbitant teuer, sagen wir mal. Das hat den Vorteil, dass es spezielle Einzelvorteile auch noch geben kann, die den einen oder den anderen dazu bringen, bei einem Subtypus zu bleiben. Also gucken wir uns mal einen anderen Formatkrieg an, den wir lange Zeit hatten. Das war zwischen den Betriebssystemen, ja, also gerade Windows und Apple auf der anderen Seite. Wieso haben die eigentlich parallel bestanden? Und die Antwort darauf ist, dass es eben einzelne Usergruppen gab, die gesagt haben, auch wenn jetzt Windows sehr stark verbreitet ist, ja, Anfang des Jahrtausends war das ja so, haben die trotzdem einen Vorteil davon, was dieses Apple-Betriebssystem für die leistet. Und so kann es hier auch sein. Also es wird einzelne Anwender geben, die werden sagen, naja, dieses GAS-System mag jetzt vielleicht das weniger verbreitete sein, mag auch sein, dass die Netzkosten deutlich höher sind, als sie früher waren, dass es aber trotzdem gegeben, zum Beispiel in einem bestimmten Baubestand, noch sinnvoll ist. Also das heißt, es kann durchaus sein, dass wir über eine sehr lange Zeit, vielleicht auch dauerhaft, die beiden Systeme auch wirtschaftlich nebeneinander betreiben können. Und das ist im Augenblick ein Zustand, der in der öffentlichen Diskussion relativ schwach ausgeprägt ist. Also viele sprechen gar nicht mehr darüber, dass eben hier so eine Koexistenz von zwei Systemen über sehr lange Zeit oder sozusagen auch fast unendlich, also gemessen an einem Menschenleben, weiterhin bestehen bleiben kann.
Wie beurteilen Sie denn unter diesem Aspekt die neue Vorgabe der EU, dass alle Handys nur noch mit einem Ladesteckertyp geladen werden sollen? Denn die EU verdonnert die Hersteller der Handys ja dazu, alle Handys nur noch mit USB-C-Steckersystemen laden zu lassen. Denn dann gibt es ja auch keine gesunde Konkurrenz zwischen den unterschiedlichen Ladetechnologien mehr, die ja hinter diesen Steckern stehen.
Ja, das ist tatsächlich nochmal ein Sonderfall. Und das liegt daran, dass wir es hier mit proprietären Systemen zu tun haben. Also wir haben eben von Netzen gesprochen, bei denen man ja sagen muss, die sind ja mehr oder weniger kompatibel zueinander. Ja, also es gibt ja nicht noch unterschiedliche Typen von Gasnetzen, sondern es gibt eben ein Gasnetz, was auch sozusagen standardisiert ist. Was wir bei diesen USB-Anschlüssen haben oder anderen Anschlüssen, da ist es ja so, dass wir dort proprietäre Anschlüsse hatten und einzelne Firmen einfach gesagt haben, ja, wir halten uns einfach nicht daran, so einen Standard gewissermaßen absichtlich zerstört haben und das deshalb machen, weil sie damit selber einen individuellen geschäftlichen Vorteil haben können. Bei solchen Sachen wäre ich tatsächlich vorsichtig. Also es gibt tatsächlich Fälle bei sowas, also gerade wenn es um solche proprietären Systeme geht, dass dort jemand absichtlich versucht, ein Monopol aufzubauen, um anschließend dieses Monopol auszubeuten. So, und das würde ich dann schon sagen, das ist ein Punkt, da muss man von außen her drauf gucken und muss sagen, naja, da tut es in der Regulierung schon einigermaßen Not. Das Verrückte bei der Sache ist, auch bei sowas wie Gas oder so, kann es durchaus Zustände geben, bei denen man sagen muss, okay, das ist jetzt ein Punkt, da müsste man tatsächlich auch von der Regulierungsseite her drauf gucken, sozusagen von der übergeordneten Seite her und müsste sagen, ja, jetzt ist vielleicht doch ein Zeitpunkt erreicht, dass man umschaltet. Aber gucken wir uns das an, wie nah sind wir denn da dran? Ja, da würde ich schon sagen, da sind wir bei den Gasnetzen sehr weit von diesem Punkt entfernt. Bei den Steckern würde ich sagen, war das lange überfällig.
Wird damit aber nicht technologischer Fortschritt verhindert?
Naja, es heißt ja nicht, dass für alle Zukunft nicht auch irgendein anderes System eingeführt werden kann. Aber hier bin ich schon der festen Überzeugung, dass dadurch, dass diese Firmen gerade versuchen, sozusagen lokale Monopole auszunutzen, ohne dass wir einen technischen Vorteil als Nutzer davon haben, dass das ein Punkt ist, wo man einfach mal sagen muss, Leute, jetzt einfach mal die Notbremse und ihr einigt euch jetzt einfach mal auf einen Standard. Das war früher auch so, dass sowas automatisch passiert ist, mehr oder weniger automatisch passiert ist. Leider ist es jetzt so, dass eben einzelne Unternehmen so groß geworden sind, dass sie solche Sachen dauerhaft aufrechterhalten und ausnutzen können. Und ja, ich weiß, das ist ein unangenehmer Zustand und das behindert zu gewissem Grad den Fortschritt. Das ist in solchen Fällen, glaube ich, aber besser, als dass wir die ganze Zeit hier einfach einzelnen Unternehmen einfach Monopolgewinne zuschachern.
Lassen Sie uns doch zum Schluss noch einen systemtheoretischen Blick auf das System Verkehr werfen. Dort haben wir im Augenblick Autos mit Verbrennungsmotoren, mit einer gut funktionierenden Energieversorgung über das System Kraftstoff. Es funktioniert alles hervorragend. Das soll jetzt plötzlich abgelöst werden, und zwar holterdiepolter durch Elektroautos. Was halten Sie denn von diesem Formatkrieg? So kann man dies ja durchaus nennen.
Naja, dieses Verbot ist natürlich eine Katastrophe. Ja? Also gucken wir uns mal die Geschichte bei den Steckern an. Und seien wir da ehrlich, für uns als Kunden ist doch völlig egal, ob wir einen USB-C-Stecker verwenden oder einen Lightning-Stecker. Ja, die beiden Dinger sind im Grunde genommen, also von der Anwendung her gleich gut. Die Lightning-Stecker waren sogar eher technologisch hinten dran. Das muss man, glaube ich, mal ganz ehrlich sehen. Und wie gesagt, da ging es einfach nur darum, dass dort jemand einfach seine privaten Monopolgewinne einstreichen kann. Bei den Verbrennern sieht die Welt anders aus. Bei den Verbrennern ist es so, dass wir ein kompatibles System haben. Das ist ja nicht so, dass da jeder sein eigenes Tankstellennetz haben müsste oder so etwas, ja, sondern es ist ein kompatibles System. Es ist ein System, was auch den einzelnen Anwendern große Vorteile verschafft. Also, weiß ich, Reichweite und billigere Preise und weiß ich, was man da nicht alles an Vorteilen nennen kann. Und da jetzt einfach plötzlich zu sagen, oh, das knipsen wir jetzt einfach mal ab und verbieten das, und das übrigens auch in einem relativ kurzen Zeitraum, ja, das würde ich sagen, das ist schon eine ziemliche Kamikaze-Aktion. Dahinter steckt für meine Begriffe immer wieder diese unsägliche Denkweise, dass man wie bei der Corona-Politik einfach alles dicht machen kann und dann alles unter Kontrolle hat. Und genauso wenig wie es dort funktioniert hat, funktioniert es auch in anderen Bereichen. Es führt einfach nur dazu, dass bestimmte Anpassungsprozesse nicht funktionieren, viel schlechter funktionieren. Am Ende übrigens auch dazu führen, dass wir plötzlich an irgendwelchen anderen Stellen ökonomische Renten haben, wie das mal so schön heißt, also dass einzelne Unternehmen plötzlich unerwartete Übergewinne einfahren können, weil die zufällig an der richtigen Stelle waren. Das heißt also, wir haben im Grunde genommen das Schlechteste aus allen Welten, wenn wir da plötzlich eingreifen und von außen her sagen, so das eine verbieten wir jetzt komplett und es darf nur noch das andere sein. Ja. Nochmal, wenn wir solche kleinen Dinge haben wie einen Stecker, da halte ich eine Normierung für absolut sinnvoll. Ja, ich meine, stellen Sie sich einfach vor, jeder von uns müsste plötzlich fünf verschiedene Steckkontakte, ja, also wo wir die Stromversorgung in der Wand mit dabei haben, weil wir da auch noch unterschiedliche Systeme haben, weil die sich nicht einigen können. Also da halte ich es für vollkommen klar, dass man dort ganz einfach Normen vorgibt und dafür sorgt, dass das was ist, was für uns User und für uns Anwender auch die Sache leichter macht. Ja. In dem anderen Fall ein bestehendes, über lange Zeit hinweg gewachsenes System mit ausgeprägter Infrastruktur einfach verbieten zu wollen, halte ich für völligen Kamikaze-Vorgang.
Herr Professor Rieck, ich bedanke mich vielmals für diesen interessanten Ausflug in die Systemtheorie.
Ja, freut mich, wenn es Ihnen gefallen hat.
Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.